Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wie schon rauskam, studiere ich Lehramt für Grundschule. Und auch die anderen Male, wo ich hier auf der Bühne stand, hatte ich immer so ein bisschen die Rolle der Pädagogin. Und diesen Hut ziehe ich mir heute wieder gerne an. Für alle, die mit Pädagogik nicht so viel zu tun haben. In der Pädagogik geht es grundlegend, würde ich sagen, immer um irgendwie Entwicklung, um Veränderung und irgendwie das möglichst zum Besseren hin. Und unter dieser Perspektive würde ich gerne eine biblische Erzählung mit euch gemeinsam anschauen. Und in dieser Erzählung passiert auf jeden Fall auch Entwicklung. Allerdings ist diese Entwicklung nicht unbedingt auf den ersten Eindruck so positiv. Man könnte sogar sagen, es ist eine Art Untergangserzählung. Eine Erzählung, in der gute Beziehungen zerbrechen, in der die Teilnehmer sich irgendwie voneinander eher entfernen und das Ende auf jeden Fall alles andere als gut ist. Und viele würden sogar sagen, hier wird der Anfang allen Übels geschildert. Und für alle, die sich biblisch ein bisschen auskennen, ich glaube, die wissen, worauf ich hinaus will, es geht heute um die Geschichte von Paradies und Sündenfall. In der Bibel finden wir verschiedene Gattungen von Texten. Und das Spezifische daran ist letztendlich, wo man das auch ein bisschen unterscheiden kann, ist unter anderem zu sagen, die Zielsetzung ist da unterschiedlich. Also wie man vielleicht auch unterscheiden kann zwischen einem Brief oder einem Zeitungsartikel oder so, wofür das gemacht ist, kann man, also einfach unterschiedliche Zielsetzungen, gibt es auch die unterschiedlichen Gattungen innerhalb der Bibel. Und die Erzählung, die ich gemeinsam mit euch anschauen möchte, wird quasi als Mythos klassifiziert. Und im Gegensatz zu heute, wo wir sagen würden, wenn wir irgendwas über die Welt wissen wollen, lesen wir Zeitungsartikel, wissenschaftliche Artikel, Definitionen im Duden und so weiter und so fort, lesen vielleicht Sachbücher und schauen Dokumentarfilme. Und damals, im alten Orient, hatten diese Funktion ganz zentral diese Mythen. Also zu sagen, es geht um irgendein Sachverhalt und trotzdem erzähle ich das in der Form einer Geschichte. Also um zum Beispiel den Wert einer Freundschaft darzustellen, würde gesagt werden, nicht ich mache da eine fünfzeilige Definition, sondern ich erzähle dir eine Begebenheit mit meinem besten Freund vor 5 Jahren, so um dir da darzustellen, wie wichtig das ist. Und dann geht es in der Form weniger darum, dass es ein einmaliges Ereignis war in der Vergangenheit, sondern quasi mit dieser einen Geschichte wird versucht, etwas Grundlegendes darzustellen. Und das heißt, mit dieser einmaligen Geschichte wird gesagt, so ein bisschen so wie es ist, ist es irgendwie vielleicht unveränderlich, bleibend Gott gewollt. So. Und auf unsere Geschichte bezogen, könnte man sagen, wir können uns das auch geschichtlich als einmalige Gelegenheit anschauen. So. Viele, die sich ein bisschen auskennen, kennen diesen Gedanken der Erbsünde, der da so ein bisschen formuliert wurde früher in der Theologie. Augustinus von Hippo habe ich nachgelesen. Der gesagt hat, so, das war ein einmaliges Ereignis in der Geschichte und seitdem ist die Welt mehr oder weniger so, wie sie ist. Da kam ein Stück weit das Schlechte irgendwie so. Das macht aber die Sache relativ einfach irgendwie. Also wenn wir das so auf die Vergangenheit beziehen, dann ist das irgendein einmaliges Ereignis und dann leiden wir still und so heimlich irgendwie so ein bisschen unter den Folgen. Das hat aber wenig mit uns zu tun. So, und wenn wir das aber als Mythos begreifen, dann würde ich sagen, die Geschichte sogar eher noch mehr her als weniger. So, wenn wir davon ausgehen, das schildert irgendwelche grundlegenden Zustände und Prozesse, die vielleicht genauso noch heute passieren, dann können wir dafür für heute irgendwie mehr mit anfangen. Da steckt jetzt in dieser ganzen Geschichte super viel drin. Und ich begrenze mich deswegen wirklich auf diese, sagen wir mal, so ein bisschen pädagogische Perspektive zu sagen, wo passiert da im Großen irgendeine Entwicklung? So. Wir fangen an mit dem Paradies. Okay, wir lesen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde von Acker und blies ihm den Odem des Lebens ein in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen auf der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Mir geht es weniger darum, was genau ist da jetzt irgendwie konkret Schritt für Schritt passiert, so, sondern es geht mehr darum, was für eine grundlegende Erfahrung, was für ein Gefühl wird da irgendwie vermittelt. Wir haben da jemanden, quasi eine Person, die den Atem des Lebens in die Nase einbläst. Also ein super personales Geschehen. So, wir haben da jemanden, der einen Garten, etwas Wunderschönes für die Kinder so ein bisschen errichtet irgendwie. Der da gute Bäume reinmacht, verlockend anzusehen und gut zu essen. So. Und wir haben da Menschen, die da irgendwie anscheinend super glücklich mit sind. Sie sind beide nackt und sie schämten sich nicht. Das ist irgendwie so ein Gefühl, würde ich sagen, eine gewisse Unschuld irgendwie da. Die Person, in dem Fall Gott, sagt aber auch, es gibt da bestimmte Grenzen so ein bisschen. Ihr habt da irgendwie viel Gutes und das aber bitte auch nicht so ein bisschen so. Es ist da einfach irgendwie so ich würde sagen, so ein behütetes Gefühl. Und woran erinnert das? Es erinnert an einen Vater mit seinen Kindern, der wirklich alles irgendwie schön macht, der genug zu essen gibt, und die Kinder deswegen ein Stück weit in so naiver Unschuld leben können. Und ich erinnere mich an Szenen, wir waren früher mit meiner Mutter relativ viel mit meinen Geschwistern unterwegs. Mein Vater ist zu Hause geblieben und musste arbeiten. Und die schönsten Momente waren dann immer eher dieses Nachhausekommen, weil unser Vater hatte dann richtig schön so alle Puppen und Teddybären und so weiter und so fort in so einer Ecke aufgerichtet mit Süßigkeiten und so weiter und so fort. Er hatte das irgendwie so, dieses Ankommen zu Hause wieder sehr schön für uns gemacht. Das heißt, da ist so dieses Gefühl von Geborgenheit, von Aufgehobenheit. Und ich glaube, dass wir das viel in unserer Kindheit erfahren haben, wenn wir in einigermaßen behüteten Verhältnissen aufgewachsen sind. So. Spannend ist auch da zu sagen, irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, da ist so wenig Gefühl für Zeit zum Beispiel auch da. Also es ist so ein bisschen so, du lebst in den Tag hinein, da kümmert sich jemand anderes um dich. Da trägt jemand Verantwortung für dich. Du lebst einfach, du denkst nicht irgendwie an die Zukunft oder so. Und ich glaube, dass wir das auch ganz konkret in unserer Beziehung zu Gott irgendwie erlebt haben vielleicht so. Dieses Gefühl von Geborgenheit, irgendwie dieses Vertrauen, er hält da alles in der Hand, er macht es irgendwie gut, es wird schon nichts groß schief gehen. So. Es gibt da diesen klaren Spielraum für uns irgendwie, der Auftrag ist klar, wir sollen bebauen, bewahren, das hat alles so seinen Rahmen. Das ist irgendwie so ein, genau, irgendwas, worin wir uns gut bewegen können. Aber diese enge Vater-Kind- so Vertrauensverhältnis, das ist quasi kein Gefühl, was wir irgendwie dauerhaft haben. So, es gibt da auch noch einen anderen Zustand. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Distel soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Was ist jetzt das für ein Gefühl, für einen Zustand, der da irgendwie geschildert wird? Wir haben Dornen und Disteln, irgendwie im Schweiße des Angesichts wird gearbeitet. Gott kommt anscheinend nicht mehr so richtig vor. Die Frau hat Mühsal, kriegt Kinder, muss irgendwie Verantwortung da tragen. Es ist alles irgendwie ein bisschen anstrengend. Der Mensch ist ein Stück weit vom Gefühl weit weg vom Paradies. Fremd vielleicht, verlassen, überfordert. Er muss viel Verantwortung für sich selbst tragen. Anstatt dass er versorgt wird, muss er versorgen. Kümmert sich um sich selbst. Und beschreibt das aber nicht auch ein Stück weit irgendwie ein Grundgefühl unseres Lebens? Sozusagen Montagmorgen, 6 Uhr, ich muss erstmal das Auto freikratzen, es ist kalt, dunkel, stehe im morgendlichen Stau zur Arbeit und weiß ganz genau, ich komme nicht vor 8 Uhr abends wieder nach Hause und da warten auch noch Berge an Arbeit und man fragt sich so ein bisschen, dieses Ding, womit ich meinen Tag verbringe, ist das überhaupt so sinnvoll? Was macht das für einen Unterschied so? Ich plage mich da ab und am Ende, was kommt bei rum? So. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Wir hatten eben so ein kindliches Urvertrauen, Zeitlosigkeit und auf einmal ist da diese Erkenntnis, wir kommen von nichts und wir gehen irgendwie zu nichts. So, da bleibt nicht so richtig viel. Und die Zeit dazwischen verbringen wir irgendwie mit, arbeiten uns am Leben so zu erhalten. So aus dieser kindlichen Naivität wird irgendwie was, wo man sagt, 80 Jahre habe ich und was mache ich damit? So, ich arbeite. Wie passiert nun diese Veränderung von A nach B? Wir haben die nächste Szene. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf der Erde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenbäcke zusammen und machten sich Schürze. Was schildert auch diese Erzählung wieder so im Großen? Die Menschen erlangen in irgendeiner Form Erkenntnis. So, dieses Wort Erkenntnis ist uns relativ bekannt aus den ersten Erzählungen aus der Bibel. Und wenn wir so ein bisschen die Beziehungsgeschichten aus dem Alten Testament kennen, dann wissen wir, dass dieses Wort Erkenntnis auch so ein bisschen zweideutig ist. Es wird oft gesagt, der Mann erkannte seine Frau und dann kriegten sie 15 Kinder. So. Also das heißt, dieses Wort Erkennen hat auch irgendwie so ein bisschen so eine sexuelle Konnotation. Und wenn man das jetzt aber sagt, okay, wir deuten das so ein bisschen in die Richtung, würde man sagen, anscheinend der Mensch war irgendwie so gedacht ohne das und dann kam da die Sexualität und dann ist er entfremdet er sich von Gott. So ein bisschen so, könnte man sagen, passt zu den Mythen, die in der Zeit im Alten Orient kursiert sind, wo gesagt wurde, das Göttliche, quasi das Sexualität ist was Göttliches, so ein bisschen, wo die Menschen nicht daran teilhaben sollen. So. Passt aber in dem Fall nicht auf die israelitische Tradition, weil letztendlich schon das ja in einen Kontext gebettet ist, wo vorher gesagt wird, Gott schenkt es dem Menschen so. Deswegen ist es in dem Fall jetzt nicht so hilfreich, sich darauf zu konzentrieren. Aber interessant, trotzdem diese Konnotation zu bedenken, um zu sagen, da entwickelt sich irgendwas und wir denken vielleicht ein Stück weit an Pubertät. Und das heißt, da ist irgendwie so schon auf jeden Fall diese Konnotation von Veränderung da. So, da verändert sich was von da noch da. Okay, also das ist quasi, da konzentrieren wir uns nicht weiter drauf, wir gehen zum zweiten. Wissen, was gut und böse ist, im Sinne von eher, wie wir das verstehen, auf so einer kognitiven, moralischen Ebene. Wir assoziieren damit Wissen, Kenntnisse in irgendeiner Form Urteilskraft. Was genau wollten die Autoren des Alten Testaments damit dann irgendwie sagen? Da hilft es so ein bisschen zu gucken, wie wird das in anderen Beziehungen verwendet. So. Zum Beispiel wird gesagt im Deuteronomium, und eure Kleinen, von denen ihr sagt, zur Beute werden sie, und eure Kinder, die heute noch nicht von Gut und Böse wissen, sie werden in das Land hineinkommen, ihnen gebe ich es und sie nehmen es auch dann in Besitz. Das heißt, dieser Zustand vor dem Wissen, was gut und böse ist, wird so ein bisschen mit dem assoziiert, noch Kind sein. So, also so ein bisschen so. Und dann, wenn ihr irgendwann da angelangt seid, dann seid ihr so ein bisschen was anderes, dann seid ihr keine Kinder mehr. Und in Jesaja 7,15 finden wir, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird es er essen, wenn er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Und auch hier ist diese Konnotation ein bisschen ähnlich. Zu sagen, wenn er entwickelt sich und wenn er einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann weiß er einfach, was gut und böse ist. So ein bisschen so.
da ist irgendwie so dieses Gefühl von natürlicher Entwicklung. Das heißt, vielleicht wird da versucht zu sagen, der Zustand, wo jemand von zwischen gut und böse unterscheiden kann, das bedeutet einfach, der ist erwachsen geworden, so zwangsläufig. Und das passt dazu, zu sagen, was dann am Ende der Erzählung steht. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. So, das finde ich spannend. Das schließt dann so ein bisschen die Erzählung ein Stück weit ab. Und es heißt dann nicht, na gut, der Mensch hat jetzt von diesem Baum gegessen und irgendwie jetzt weiß er das halt so ein bisschen. Nein, das wird so ein bisschen als, man könnte sagen, anthropologische Grundgegebenheit dargestellt. Am Ende des Prozesses, es ist jetzt einfach so. Er weiß, was gut und böse ist. Und er weiß es auf einem Niveau, es wird quasi mit Gott verglichen so. Das ist einfach so. Das heißt, wir haben da diesen Veränderungsprozess von Punkt A zu Punkt B durch das Erlangen von Erkenntnis. Und so ein bisschen wird es so dargestellt, ob man will oder nicht, man kommt da so ein bisschen hin, man wird erwachsen. So. Bei der Vorbereitung musste ich da so ein bisschen an ein Lied denken, wo ich euch was kurz mitgebracht habe, damit das auch verarbeitet wird.
Keine Kinder mehr, keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Steuern zahlen, wir sind keine Kinder mehr und Kinder haben keine Werte. Hey, hey, es ist nicht leid, mein Freund, denn wir sind keine Kinder mehr. Doch trauern immer noch den alten Zeiten hinterher. Als wir noch jünger waren und alle noch am Block abhingen, bevor hier jeder der Kollegen mit einem Job anfing.
Und passt nicht dieses Erwachsenwerden auch ein Stück weit zu unserer Beziehung zu Gott? Oft fängt es ja so an, ob man jetzt so christlich aufgewachsen ist oder ob man da irgendwie das später damit in Berührung kommt. Du erlebst Jesus in irgendeiner Form und das ist meistens schon was, was dich sehr persönlich irgendwie vielleicht berührt. Das ist schon auch irgendwie vielleicht eine intensive Erfahrung gewesen. Und du sprichst da vielleicht sogar so ein Übergabegebet oder so und nimmst dir vor, okay, jetzt wird dieses Leben gemeinsam gestaltet und du gehst da erstmal von so bestimmten Grundgegebenheiten aus. Die Bibel so ein Stück weit als Wort Gottes, darin kannst du dich orientieren. Und dann betest du für die Klassenarbeit und für das gute Wetter morgen und es ist alles alles irgendwie gut. So. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du durch was auch immer, vielleicht irgendwie Erfahrung mit der Welt ein Stück weit, da dieses deine paradiesische Welt, die du dir so ein Stück weit aufgebaut hast, vielleicht ab und zu so ein bisschen ins Schwanken kommt. Wo du merkst, okay, Gott beschafft mir vielleicht die Parklücke vor meinem Haus da, wo ich das, die ich wollte, aber 20 Meter weiter ist ein Autounfall und das hat er nicht verhindert, so irgendwie. Oder du denkst dir, naja gut, wie gut ist er dann überhaupt? Oder wenn er gut ist, aber wie viel hat er dann in der Hand? So. Vielleicht schaust du in die Bibel und denkst dir, naja, dieses Bild, das Gott da anordnet, da sollen 500 Kinder getötet werden, das entspricht aber nicht gerade dem Bild, was ich da immer hatte. So, da scheinen es irgendwie Widersprüche zu geben. Ja, du fängst vielleicht an, die Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie sind. Und dieses naive, kindliche Urvertrauen ist vielleicht ein Stück weit weg. So, diese unmittelbare Nähe, die einfach vorher da gewesen ist, kommt ganz natürlich, da ist eine, vielleicht entsteht so eine gewisse Distanz. Ja, das, was vorher Paradies war, es scheint dir jetzt eher so ein bisschen wie Chaos. Einfach dadurch, dass du dich verändert hast, dass deine Wahrnehmung sich verändert hat, dass deine Erfahrung. So. Man könnte doch sagen, das ist doch ein bisschen scheiße. Also sorry, ich hätte doch gerne dieses selige Urvertrauen wieder zurück. Ich hätte doch gerne meinen Vater, der mir immer noch mein Fahrrad repariert und meine Mutter, die mir mein Pausenbrot schmiert, so. Und da könnte man sagen, Gott, warum hast du das denn nicht verhindert? Also ich meine, könnten wir denn nicht, so wie das mit mir war mit 13, immer so schön nebeneinander herlaufen und du bist so gefühlt immer dabei, so. Könnten wir jetzt nochmal auf die Erzählung gucken? Ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt Pädagogik studiert haben, um zu merken, naja, so ganz irgendwie, wenn wir da Gott als Vater ein Stück weit sehen, ist das auch vielleicht nicht ganz, könnte man sich fragen, was er da so macht. Erster Einwand, Lernen funktioniert ja immer, indem ich weiß, was die Konsequenz ist und indem ich sage, okay, will ich das Produkt oder will ich das nicht so? Will ich, dass meine Mutter mich da schimpft oder will ich das nicht so? Und wenn ich jetzt aber nicht weiß, was heiß ist zum Beispiel, kann ich sagen, mein Vater sagt mir, oh, fass die Herdplatte nicht an, das ist heiß, kann ich mich daran nicht, mein Verhalten danach nicht steuern, weil ich ja nicht weiß, was es bedeutet. Wenn ich nicht weiß, was tot sein bedeutet, kann ich auch nicht sagen, naja, ich steuere mein Verhalten danach. Erster Einwand. Zweiter Einwand, ich glaube, wir wissen auch, wenn ich jetzt sage dem Kind, oh, da sind so 10 Weihnachtsmänner, habe ich dir mitgebracht, alles super, super lecker und kannst du alle essen, aber bitte den einen, ne? Den jetzt nicht. Also ich glaube, wir wissen selbst, dass es dann den auf jeden Fall sehr unattraktiv macht, diesen Weihnachtsmann. Das heißt, wir könnten sagen, ein Stück weit, wir wissen jetzt auch nicht warum oder so, aber Gott verhindert auf jeden Fall diese Emanzipation des Menschen da nicht so. Er macht die Bäume auch nicht weniger attraktiv, den Menschen auch nicht vielleicht dümmer, damit er da irgendwie weniger anfängt, darüber nachzudenken oder so. Und ich habe mir überlegt, okay, was könnte man darüber denken? Und einfach so, ich würde sagen, schon meine Interpretation, sagen, vielleicht ist das was, wo man sagt, okay, Gott leidet ein Stück weit schon unter dieser Entfremdung, unter meiner Emanzipation. So, aber trotzdem ist das was er sagt, als Prozess ist das ganz natürlich. So, wie vielleicht Eltern, die denken, ja, ich würde schon gerne, dass mein Kind immer noch so zwischen uns im Bett schläft, irgendwie so, aber vielleicht halt mit 10 und nicht mit 18. Vielleicht hat deswegen alles schon irgendwie so ein bisschen seine Zeit. Und ja, dass Gott uns quasi so ein Stück weit irgendwie freigibt und uns so eine gewisse Unabhängigkeit zugesteht. So. Du weißt jetzt, was gut und böse ist. Was hat das für Konsequenzen für unser Leben jetzt so, in diesem Zustand, wo wir sagen, oft befinden wir uns eher rechts als links? Wir gehen davon aus, okay, wir sind erwachsen, wir wissen, was gut und schlecht ist. So. Nee, natürlich nicht allumfassend so, weil es ist ja irgendwie was sich entwickelt, aber grundsätzlich erstmal. Und da habe ich so gedacht, naja, ich weiß das ehrlich gesagt manchmal sogar ein bisschen zu sehr. Also ich weiß, dass es irgendwie komisch ist, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe und habe da meine ausgebleichte Jeans, wo ich weiß, da die Näherin in Indien hat da ein paar Cent für gekriegt und hat noch dazu Gesundheitsschäden erlitten und ich stehe da vor meinem Kleiderschrank und denke mir, ich habe wieder nichts zum Anziehen. So, dass das alles andere als gut ist, ist mir mehr als bewusst irgendwie. Und in diesem Kapitel, was wir gelesen haben, wo der dritter Genesis 3, wo der Sündenfall drüber steht, da wird das Wort Sünde in keinster Form, kommt das Wort keinmal vor. So, aber natürlich liegt hier ein Stück weit der Ursprung von allem Schlechten, aber auch von allem Guten. So. Ich würde sagen, meinem Gefühl nach ist die Erkenntnis an sich nicht das Problem, sondern mehr so ein bisschen, das ist, gehört einfach dazu. Und es kommt dann darauf an, was mache ich mit dem, was ich als gut erkannt habe und was als schlecht. So, also, ja, wenn ich weiß, was ein Stück weit was gut und schlecht ist, das bedeutet auch, ich kann viele Sachen nicht unbedingt mehr auf Gott abschieben, so. Ich kann nicht sagen, Alter, warum müssen Kinder im Kongo in irgendwelchen Minen arbeiten, wenn die vielleicht gerade im Grundschulalter sind, wenn hier bei uns jedes Kind im Grundschulalter aber Handys hat, wo genau dieses Zeug drin ist, was da rausgeholt wird. So, nicht sagen, Gott, warum lässt du das zu? So, wir sind ein Stück weit da irgendwie, haben wir da Verantwortung, wir sind da strafmündig, weil wir wissen, was gut und schlecht ist. So. Ich glaube, das ist mein erster Gedanke zum Abschluss, zu sagen, wo in unserem Leben wissen wir, was gut und schlecht ist? Wo wissen wir das eigentlich? Und könnten eigentlich, wenn wir da Verantwortung übernehmen würden, unser Verhalten da ein bisschen ändern? So irgendwie, ich glaube, es ist uns klar, dass wenn wir keinen Sport machen, dass wir dann vielleicht dick werden und das gesundheitliche Schäden, dann müssen wir uns am Ende auch nicht beschweren, wenn es da irgendwie schlecht geht. So. Oder wenn wir Stress mit unserer Familie kriegen, wenn wir abends bis 9 arbeiten und dann völlig genervt nach Hause kommen. So, ich bin unabhängig. In einem positiven Sinne habe ich vieles in der Hand und kann vieles so gestalten, dass es irgendwie gut ist. Das ist der erste Punkt. Und dann gibt es natürlich aber auch Sachen, wo man sagt, naja, da gibt es dann zum Beispiel diese lange Autofahrt zu meinen Eltern und irgendwie hast du dich perfekt darauf vorbereitet, vielleicht viel geschlafen, gut Kaffee getrunken, dein Führerschein ist auch noch nicht so lange her, aber du hast viel Fahrpraxis, so alles, du hast da das, was in deiner Macht steht, eigentlich getan, so. Und trotzdem ist dann da um der Ecke der Stau und der Hinterfahrer hinter dir kriegt es nicht mit und dann scheppert so. Und es ist vielleicht vorbei. Oder auf der positiven Seite, du hast jetzt auch nichts irgendwie, das ist eine Beziehung, vielleicht schlecht gelaufen, ein Freund, ihr habt jetzt irgendwie super lange im Clinch, seid ihr im Clinch gewesen und auf einmal nach Jahren meldet er sich wieder und sagt, hey, es tut ihm leid, was da gelaufen ist und du hast da gar nicht mehr mit gerechnet, du hast auch nichts dafür gemacht. So. Trotzdem ist da irgendwie so eine Entwicklung zum Guten hin. Und da finde ich das faszinierend, dass dieses in unserer Erzählung quasi so, der Mensch ist dann da, hat sich mehr oder weniger, ist da aus diesem Paradies draußen, so, weil es nicht mehr funktioniert. Und dann kommt da, steht da dieser Satz. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. So. Ich dachte, was wirkt das, wie wirkt das so ein bisschen? Für mich bedeutet diese Geste so, okay, ihr habt euch von mir ein Stück weit emanzipiert, ihr wollt da irgendwie mal so ein bisschen weg, ihr seid groß geworden, ihr wollt euer eigenes Ding machen. Ist okay. Aber bitte nimmt doch hier mal den Proviantpaket, das Proviantpaket noch mit. So ein bisschen so, auch wenn ihr jetzt vielleicht da wo seid, wo ihr denkt, da ich bin da nicht mehr unmittelbar präsent, so ein bisschen so. Ich habe da irgendwie trotzdem noch den Überblick drüber. Das passt so ein bisschen so auch zu meiner Situation. Ich lebe 250 Kilometer von meinen Eltern entfernt, habe das Gefühl, ich lebe hier sehr unabhängig in Würzburg, kann mein eigenes Ding machen, kann tun und lassen, was ich möchte. Und vielleicht wird da alle ein, zwei Monate mal mit zu Hause telefoniert und es gibt da Bilder in dieser Family-WhatsApp-Gruppe. So. Und das war es dann aber auch. Und hab ich gesagt, naja, aber was ich bei dieser ganzen Überlegung außer Acht lasse, ist dieses Ding, was da jeden Monat passiert. So, hier steht nämlich drauf. Zahlungseingang. Jörg Kinkelbohr und Frau Elisabeth, Lebenshaltung und Nebenkosten. So, also quasi erst indem mein Vater mir alles das, was ich zum Leben brauche, ein Stück weit mir hingibt, ohne dass er sagt, gib das bitte für das und das und das aus, so, sondern nein, das ist einfach, er sagt da keinen Ton dazu, es ist trotzdem was, so ein bisschen dieses Lebenserhaltende, was jeden Monat da zu mir kommt, ohne dass ich das vielleicht so wahrnehme. Er ermöglicht mir meine Unabhängigkeit, so. Und deswegen glaube ich, so ein bisschen in diesen Dingen, wo wir das Gefühl haben, nein, da können wir keine Verantwortung für übernehmen, das übersteigt uns, das übersteigt unsere Fähigkeiten. Ich glaube, da ist es gut zu wissen, es gibt da eben doch jemanden und der will, macht vielleicht mehr in meinen Phasen, wo ich denke, ich bin ziemlich unabhängig. Quasi sagt er, ja, ich lasse dich schon ein bisschen dein eigenes Ding machen, aber eigentlich habe ich die Dinge doch ganz gut in der Hand.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.